SRF 3.
Der gute alte Laden ist wieder in. Immer mehr Onlinehändler eröffnen auch Ladenlokale und verdienen zusätzlich Geld. Der Frankenschock war doch nicht so schlimm wie prognostiziert. Die Firmenumsätze wachsen wieder, doch viele haben ihren Job verloren oder verlieren ihn noch. Noch bleibt es sonnig und warm, gegen Abend muss man sich aber vor zum Teil kräftigen Gewittern in Acht nehmen. Morgen wird's regnerisch und eher kühl. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Zuerst jetzt zu Thomas Fuchs in die Nachrichtenredaktion. Da geht's zuerst um eine Prognose, was die Jobs in unserem Land angeht.
Schweizer Firmen dürften auch im Herbst nicht viele neue Stellen schaffen. Darauf schließen lässt der Beschäftigungsindikator der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Der entsprechende Wert habe sich gegenüber April zwar verbessert, bleibe aber negativ. Das heisst, eine Mehrzahl der 4.500 befragten Firmen gab an, eher zu viele Angestellte zu beschäftigen. Gemäss KOF dürfte sich der Arbeitsmarkt darum eher harzig entwickeln. Die Konsumentenstimmung in der Schweiz hat sich im Juli nicht verändert. Sie liegt nun seit 5 Quartalen in Folge unter dem langfristigen Durchschnitt, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilt. Die befragten Konsumenten beurteilen die allgemeine Wirtschaftslage weiterhin pessimistisch. Die Wahrscheinlichkeit, in den kommenden 12 Monaten Geld sparen zu können, schätzen sie tiefer ein als bei der letzten Umfrage im April. Die Mitgliedstaaten der UNO wollen nichts wissen von einer weltweiten Umsiedelung von Flüchtlingen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon wollte erreichen, dass sich die Staats- und Regierungschefs beim bevorstehenden Flüchtlingsgipfel im September auf eine globale Verteilung einigen. Jährlich hätten demnach 10% der 65 Millionen Flüchtlinge weltweit aus den überlasteten Aufnahmeländern in Gastländer umgesiedelt werden sollen. Im Kompromisspapier der UNO-Staaten zum Flüchtlingsgipfel fehlt diese Forderung nun. Menschenrechtsgruppierungen kritisieren das als verpasste Chance. Iran hat eine Massenhinrichtung durchgeführt. Im Westen des Landes wurden an einem Tag 20 Männer gehängt. Die Hinrichtungen fanden bereits am Dienstag statt. Iranische Medien berichten, es habe sich bei den Männern um Mitglieder einer sunnitischen Terrorgruppe gehandelt. Diese würden immer wieder Anschläge verüben. Sie hätten Dutzende Menschenleben auf dem Gewissen, gaben die iranischen Behörden bekannt. Außerdem würden sie die nationale Sicherheit gefährden. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.032 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.0847 gehandelt und der Dollar zu 97,46 Rappen. Das Wetter: heute dominiert die Sonne bei rund 28 Grad. Am Abend kommen teils kräftige Regengüsse und Gewitter auf. Zudem muss mit starken Windböen gerechnet werden. Morgen gibt es weitere Schauer, dazu ist es deutlich kühler mit nur noch 19 Grad.
Info 3 Mittag.
Bequem vom Sofa aus die neuen Lautsprecher für die Musikanlage bestellen, das neue Küchengerät oder auch das Buch. Online-Händlern läuft das Geschäft wie geschmiert. Und doch haben einige gemerkt, dass offenbar etwas fehlt. Immer mehr reine Online-Händler, wie zum Beispiel Amazon oder Digitec, sind nicht mehr nur Online-Händler, sondern haben auch noch Ladenlokale eröffnet. Nun zieht auch die Online-Versandapotheke zu Rose nach und eröffnet ihren ersten Laden. Bei mir im Studio ist jetzt Wirtschaftsredaktorin Dönis Schmutz. Dönis, wieso machen Online-Händler den Schritt aus der rein digitalen Welt? Was steckt denn da dahinter?
Online-Händler, die befinden sich im starken Wettbewerb. Der Konkurrenzdruck ist hoch, gerade zwischen reinen Online-Anbietern. Und wenn jetzt so ein Online-Händler auch einen physischen Laden hat, dann bietet ihm das die Möglichkeit, etwas anders zu machen als die Konkurrenz. Im Laden können sich die Kunden beraten lassen. Der Kunde kann ein Produkt ansehen. Er kann zum Beispiel einen Drucker mal ausprobieren und einen Probedruck machen. Der Kunde kann aber auch im Internet schauen, ob der Drucker gerade im Laden verfügbar ist. Und wenn ja, dann kann er ihn dort noch am gleichen Tag abholen und muss ihn sich also nicht nach Hause liefern lassen, was unter Umständen dann länger dauert.
Aber so ein Ladenlokal ist ja meist auch teuer, teurer jedenfalls als ein Materiallager. Das braucht Ladenfläche, es braucht Personal. Lohnt sich das wirklich?
Es ist in der Tat so, dass sich einige solcher Flagship-Stores, wie die genannt werden, für sich allein betrachtet wohl nicht rentieren. Die Online-Händler, die sehen aber das große Ganze und sagen, ja, so ein Laden, das ist eben auch ein Marketinginstrument. Ein Unternehmen wird besser wahrgenommen, wenn es einen guten Standort hat, vielleicht am Hauptbahnhof oder irgendwo. Den Kunden bleibt dann die Marke vielleicht besser im Kopf hängen. Also unter dem Strich kann das dem Unternehmen schon mehr Gewinn bringen, wenn es dann zum Beispiel so neue Kunden gewinnt.
Jetzt sind Online-Händler wie Digitec, Amazon, Zurose, die auch einen Laden eröffnen, noch in der Minderheit. Wird sich das ändern?
Ja, das wird sich bestimmt ändern, denn diese strikte Trennung zwischen Läden im Internet und physischen Läden in der Stadt, die wird es in Zukunft so wohl nicht mehr geben. Im Moment sind schon einige Unternehmen etwas daran, das auszuprobieren, und sie schauen auch, wie viel online braucht es, wie viel stationär. Macht es zum Beispiel Sinn, überall einen Laden mit Beratung zu haben, oder reicht auch eine Abholstation? Klar ist auf jeden Fall, in diese Kombination von online und offline, dass ich im Onlineshop etwas bestelle, es aber dann abhole im Laden, das wird man in Zukunft öfter sehen.
Besten Dank für die Recherche. Das war Dönis Schmutz von der Wirtschaftsredaktion.
Info 3 Mittag.
Schweizer Firmen erholen sich vom Frankenschock. Das zeigen die Halbjahreszahlen. Sie sind bei vielen bis jetzt recht positiv ausgefallen. Anders sieht es jedoch auf dem Arbeitsmarkt aus. Dort spürt man den Frankenschock noch immer. Denn viele Stellenabbaumaßnahmen, die früher angekündigt worden waren, werden erst jetzt nach und nach umgesetzt. Klaus Bonanomi.
Beim Liftbauer Schindler in Ebikon sollen 100 Stellen abgebaut werden. Sulzer Chemtech schließt sein Werk in Oberwinterthur, 90 Arbeitsplätze fallen weg. Und am Stammsitz des Schleifmittelherstellers Sia Abrasives in Frauenfeld gehen 250 Stellen verloren. Nicht nur, aber auch, weil die Industrieproduktion in der Schweiz zu teuer geworden ist. Nicht nur, aber auch wegen des Frankenschocks von 2015. Alois Düring vom Verband Angestellter Schweiz rechnet vor.
Im Fall SCA sehen wir jetzt die Differenz zwischen dem jetzigen Standort und dem neuen geplanten Standort in Polen ist 50%. Also es ist massiv billiger in Polen zum Produzieren als in der Schweiz.
SIA gehört mittlerweile zum deutschen Bosch-Konzern und der will große Teile der Produktion von Frauenfeld nach Osteuropa verlagern.
Am Stammsitz werden 40% des Personals, also 250 Leute, gekündigt. Das ist die ganze Konfektion für das Schleifpapier. Das wird verlagert nach Polen. Ebenso wird das ganze Zentrallager und die Auslieferung verlagert. Ein Teil nach Deutschland und ein Teil ebenfalls nach Polen.
Angekündigt wurden viele Abbaumaßnahmen schon letztes Jahr. Umgesetzt werden sie jetzt.
Eine ordentlich geplante Verlagerung von einem Betrieb oder von einer Produktionsstätte braucht einfach 12 bis 15 Monate, bis sie sauber abgeklärt und alles im Detail geplant ist. Und das sind jetzt die Folgen vom Euroschock. Der hat die Deindustrialisierung in der Schweiz eingeläutet.
SIA ist kein Einzelfall. Alois Düring hat als Ostschweizer Regionalsekretär des Angestelltenverbandes tagtäglich mit den Folgen des Frankenschocks zu tun. Und er sagt:
Mir macht das einige Sorgen in der Ostschweiz, was da an Produktionsstätten verloren geht.
Zwar läuft die Konjunktur in der Schweiz recht gut und die Unternehmen schreiben wieder schwarze Zahlen. Und doch werden die Aussichten für die Beschäftigung vorerst nicht besser, wie Arbeitsmarktexperte Michael Siegenthaler von der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich erklärt.
Die Unternehmen haben Kosten gespart, konnten den Frankenschock auch eigentlich relativ gut überstehen, aber sie sind einfach immer noch zurückhaltend, wenn es um die Schaffung von neuen Stellen geht.
Immerhin hofft Siegenthaler, dass die Unternehmen nun fitter und wettbewerbsfähiger geworden seien und dann vielleicht vom nächsten Jahr an auch wieder mehr Stellen schaffen könnten.
Info 3 Mittag.
Seit dem Putschversuch in der Türkei gehen jede Nacht Anhänger von Präsident Erdogan auf die Straßen. Zurückgehalten hat sich bis jetzt die Opposition. Nur einmal ist sie aufgetreten, vor ein paar Wochen auf dem Taksimplatz in Istanbul. auch dabei Gezi-Aktivisten. Diese haben sich bei den sogenannten Gezi-Protesten vor 3 Jahren für Demokratie eingesetzt und wurden dafür brutal niedergeknüppelt. Was empfinden die Gezi-Aktivisten heute? Irin Meyer hat einen von ihnen getroffen.
Zum ersten Mal seit den Gezi-Protesten vor 3 Jahren war Can am vorletzten Samstag wieder auf dem Taksim-Platz.
I was there. Being in the square of Istanbul, or the square of Turkey, was so important after the last.
Es war so wichtig, endlich wieder dort zu sein, in der Nähe des Gezi-Parkes. Als Zeichen, dass es uns noch gibt, gemeinsam mit den anderen Oppositionellen und den kritischen Bürgern Istanbuls. Um einzustehen für die demokratischen Werte, sagt Can, einer der führenden Aktivisten der Gezi-Proteste im Frühsommer 2013. Es war das einzige Mal bisher seit dem Putschversuch, denn jeden Abend wird der Taksim-Platz nun bevölkert von den Anhängern Präsident Erdogans. Und dann tönt es so.
Bismillah! Ja Allah! Allahu Akbar!
Islamisten, Fanatiker, aber nicht nur. Vor allem ganz gewöhnliche konservative Familien kommen mit Kind und Kegel, feiern, schwenken Fähnchen, es gibt Essen gratis. Für Can, den linken Aktivisten, ist dies schwer zu ertragen.
Those masses, which is said that came out on the streets against the coup d'etat.
Diese Leute, die da in Massen gegen den Putsch demonstrieren, haben eine ganz andere Botschaft als wir, eine ganz andere Vorstellung von unserem Land. Präsident Erdogan hat sie gerufen, um, wie er sagt, die Nation zu verteidigen. Er redet von der Einheit des Landes, aber aufgepasst, sagt Can. Mit Nation meint Erdogan nur einen bestimmten Teil der Bevölkerung, seine Gefolgsleute, die guten Muslime, uns meint er nicht. Can, der junge Anwalt, diskutiert viel mit Freunden. Was kann die Opposition in der Türkei jetzt tun? Es herrscht Ausnahmezustand. Es ist sehr, sehr schwierig, sagt er und beobachtet misstrauisch, wie Präsident Erdogan der liberalen Opposition Avancen macht. Er braucht die größte Oppositionspartei, Leute der sozialdemokratischen CHP, um die Institutionen aufrechtzuerhalten. Diese sind geschwächt nach den Entlassungen vieler Beamter, die zur islamischen Gülenbewegung gehören oder angeblich gehören. Erdogan macht die Bewegung Fethullah Gülens für den Putschversuch verantwortlich. Can fürchtet, dass der Präsident die Opposition nur im Moment braucht, bis er seine Position wieder gestärkt hat und seinen autokratischen Weg weitergehen kann, bis das Land im schlimmsten Fall in einer Diktatur eines gewählten Präsidenten endet. Das alles ist ein einziger Albtraum, sagt Can. Dieser Putschversuch hat uns um Jahrzehnte zurückgeworfen. Noch immer hat er die Bilder der Putschnacht vor dem inneren Auge.
It was apocalyptic, as you saw it.
Es war apokalyptisch, eine Art Weltuntergang, sagt Can. Ich war im Zentrum Istanbuls, hörte die F-16-Kampfjets. Eine dunkle Zeit hat begonnen für das ganze Land und für alle Menschen, die hier leben.
Das war Info 3, News und Hintergründe kompakt, jeweils um 12 und um 5. Online gibt es uns unter srf.ch/news. Im Studio Yvonne Lambricke und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.